Namaste und willkommen zum Living India Podcast von Purvi Shah Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Denn Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen. Ja, willkommen zu unserem neuen Wisdom Workshop. Hallo Julia.
Hi Purvi.
Und heute begrüßen wir unseren Gast und meine Freundin Petra Sutor. Liebe Petra, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich.
Hallo.
Ich freue mich so sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst, etwas über deine Arbeit zu erzählen. Wir kennen uns aus alten Schulzeiten, wir waren zusammen in der Klasse. Heute arbeitest du bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft und bist dort Marketingmanagerin. Aber du bist auch Trauerbegleiterin, arbeitest auch als Coach und bist eine erfolgreiche Autorin. Und ich würde dir jetzt gerne den Raum geben, dich selber nochmal vorzustellen und gerne noch mehr über dich zu erzählen.
Ja, also erstmal freue ich mich total und dass sich unsere Wege ständig kreuzen. Auch mit meinem Buch, du hattest das ja gerade erwähnt, warst du meine Korrekturleserin. Da bin ich noch sehr, sehr dankbar drum, weil es ging ja auch um interkulturelle Themen und da ist es ganz wertvoll, wenn man Input von Profis bekommt.
Oh, danke schön.
Ja, ich bin seit einigen Jahren daneben, dass ich seit 22 Jahren Marketingmanagerin bin, bin ich seit einigen Jahren Coach und dann auch Trauerbegleiterin geworden. Ich mache das in Selbstständigkeit, aber eben auch im Unternehmenskontext für unsere Mitarbeiter. Wir sind in ganz Deutschland über 10.000 Mitarbeitende. Genau, da gilt es eben auch, das Thema Trauer nicht vor der Türe zu lassen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, da braucht es auch noch ein Buch dafür, und zwar eines, das Führungskräfte, Mitarbeiter so abholt, dass man schnelle Antworten bekommt und sich nicht durch 300 Seiten quälen muss, bis man die Antwort findet. Denn diese Menschen haben in der Regel wenig Zeit, brauchen schnelle Antworten, damit sie eben gut reagieren können. Und das abzubilden war das Ziel. Und da hatte ich großes Glück. Ich hatte sofort einen Verlag, die fanden die Idee großartig. Und das Buch ist dann im Februar im Patmos Verlag erschienen. Bin ich sehr dankbar drum. Genau. Ja, ja, und ansonsten gebe ich Seminare, also ich mache Einzeltrauerbegleitungen, Familientrauerbegleitungen. Ich gebe Seminare in Kitas und in Schulen, aber eben auch für Unternehmen. Ich berate Unternehmen, was sie tun können, wenn sie Situationen haben, mit denen sie selbst nicht mehr gut umgehen können. Und das kann alles sein von dem Mitarbeitenden, der einen Herzinfarkt bekommt während der Arbeit. Das kann die Mutter oder die Eltern sein, die ihr Kind in der Schwangerschaft verlieren und wieder zurück an den Arbeitsplatz kommen und Unterstützung brauchen oder wo der Vorgesetzte Unterstützung braucht, weil er nicht weiß, wie er reagieren soll. Also die Bandbreite ist riesig. Suizid, alles, was es so gibt. Genau.
Was ich sehr spannend finde, das ganze Thema Trauerbegleitung in einem Wirtschaftsprüfungsumfeld einzubringen, was ich jetzt aus meiner Welt, die ich kenne, aus der Unternehmensberatungswelt, Geschäftswelt, ich empfinde das, dass es da immer so noch ein bisschen eine Distanz gibt. Wie hast du das geschafft? Und du hast ja auch jetzt gesagt, dass du nicht allein daran beteiligt warst, dass du das dort einführen konntest. Mich interessiert die Geschichte dahinter, dass das Gehör findet, was ich wundervoll finde.
Ja, das war ganz spannend eigentlich. Da kamen viele, und ich glaube nicht mehr in Zufälle, da kamen viele Zufälle zusammen. Also wir haben im Unternehmen Pflegeguides. Und zwar sind das Menschen, Mitarbeitende, die an den jeweiligen Standorten für Fragen zuständig sind, wenn es darum geht, dass ich jetzt zum Beispiel als Mitarbeiter meine Mutter pflegen muss und ich weiß nicht so richtig weiter oder ich brauche Unterstützung mit Wiedereingliederung oder ich brauche mehr Freizeit oder ich brauche eine Anlaufstelle oder ich möchte wissen, welche Möglichkeiten es im Bereich Pflege gibt, wo kann ich mich hinwenden, wo bekomme ich Unterstützung, wie ist es mit Geldern und Ähnlichem. Genau, und die hatten ein Tagesseminar, glaube ich, war das damals, oder sogar zwei Tage, sich gewünscht zum Thema Trauer. Denn wenn es um Pflege geht, bin ich ja ganz schnell auch bei Trauer, vorgezogene Trauer. Die zu Pflegenden sterben auch irgendwann, also irgendwann überkreuzt sich das. Und ich hatte damals parallel mein Zertifikat als Trauerbegleiterin in der Personalabteilung abgegeben, um mein Coaching-Profil zu erweitern. Und das fiel irgendwie genau zusammen. Und dann sprachen die mich an, ob ich da nicht dazukommen möchte. Und ich war dann die ganze Zeit dabei, habe mit Input gegeben. Die Dozentin war sehr nett, war, glaube ich, auch ganz froh, dass ich dabei war. Und die sagte zum Schluss, wisst ihr habt hier ein echtes Trauerschätzchen. Warum nutzt ihr das denn nicht? Und ja, und das, so kam das ins Rollen. Und dann habe ich geschaut, was gibt es denn schon? Wie funktioniert das bei EY? Ich weiß aus eigenen vielen Trauerfällen, ich bin ja schon so lange in der Firma, wo ich dachte, da könnte es anders laufen. Da müsste es noch was anderes geben. Wo sind denn hier Kondolenzbücher? All solche Dinge. Und habe ein sehr nettes Tandem, würde ich sagen, in der Personalabteilung sitzen, die das gemeinsam mit mir entwickelt hat. Und es gibt immer mal wieder Dinge, wo ich nachfrage und der Meinung bin, da müsste was anders laufen oder besser. Aber dann wurde das beworben und das ist unheimlich schnell angenommen worden. Also die Resonanz war im ersten Schwung wirklich groß. Also ich hatte plötzlich ganz viele Begleitungen und die meisten davon eben tatsächlich online. Und da ist wirklich alles dabei. Und als jetzt Corona anfing dieses Jahr, ging es auch tatsächlich darum, Krisenpläne zu schreiben. Wir wussten ja alle nicht, wird es so sein wie in anderen Ländern, wo wir ganz schnell vielleicht ganz viele Todesfälle haben werden. Das heißt, es wurden Krisenpapiere geschrieben. Wie können wir gut damit umgehen, wenn Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter bei uns sterben würden? Wie muss die Kommunikation sein? Wie kontrolliert man dort? Wie geht man mit den Familien um? All diese Dinge. Und es wurden eben auch E-Mails verschickt, nicht nur zum Thema Online-Kinderbetreuung oder Yoga am Morgen oder Meditation, sondern es wurden eben auch die psychologischen Hotlines, wir haben eine ERP-Hotline, dieses Employee Assistance Program, wo man auch anonym anrufen kann und psychologische Hilfe bekommt. Und so wurde ich eben auch nochmal in Erinnerung gerufen, sodass man sich eben tatsächlich auch melden kann. Also das ist auch wirklich wichtig, dass die Menschen immer wieder erinnert werden. Denn das Problem ist, wenn man nichts mit dem Thema zu tun hat, dann verdrängt man das eben auch ganz schnell. Das heißt, man muss es immer wieder publik machen und inzwischen ist es auch so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Da hat jemand mitbekommen, ach, da gibt's die doch, da ist doch irgendjemand im Marketing, die macht doch irgend sowas, da können wir mal anrufen. Und so passiert das dann eben auch tatsächlich. Genau.
Toll, das klingt alles total schön. Vor allen Dingen, du hast jetzt auch schon Meditation angesprochen und auch Yoga am Morgen und sowas. Und trotzdem klingt es ein bisschen so, dass ihr einen großen Wert auf Kommunikation legt, auf Worte, auf miteinander sprechen. Und ich bin natürlich Physiotherapeutin und diese Einheit zwischen Körper, Geist und Seele, die ist mir doch da sehr wichtig. Vor allen Dingen, weil ich ganz oft sehe, dass Menschen, die Verluste hatten, in ihrem Körper irgendwelche Zeichen haben, die von Trauer oder auch mit Trauma zu tun haben. Und zum Beispiel eins dieser Symptome ist, wenn sich das Zwerchfell zurückzieht in den Rippenbogen und wir nicht mehr in diese tiefe Atmung kommen. Und zufälligerweise sitzen die kleinsten Alveolen unten in der Lunge. Um die herum ist der Nervus vagus gewickelt. Und wenn wir ganz tief einatmen, in eine tiefe Atmung kommen, dann wird dieser Nervus vagus aktiviert, der eigentlich so für unsere Glückseligkeit, für unsere Freude am Leben zuständig ist und der den Parasympathikus aktiviert, was unser Entspannungszentrum ist. Das bedeutet, wenn man in der Trauer ist und in diesen ganzen Prozessen, ist man ja extrem im Stress. Mhm. Nun ist die Frage, wenn sich solche Sachen dann tatsächlich in den Körper quasi einpflanzen und man dann vielleicht mental über diese Trauer hinweg ist, aber körperlich noch nicht, achtet ihr darauf, dass ihr Körper mit einnehmt in diesen Integrationsprozess der Trauer oder seid ihr da weit von weg?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde es nicht verallgemeinern. Also Trauer ist ja sehr individuell und die Menschen reagieren extrem unterschiedlich. Also es gibt welche, die, wo ich jetzt nicht sagen würde, da ist es körperlich sichtbar, aber gerade die Verdränger, die haben meistens alles Mögliche ein Jahr später. Ich hatte jetzt auch einen Klienten, der dann eben sagt, ich bin körperlich total erschöpft, ich komme überhaupt nicht mehr auf die Beine. Das haben manche schon ganz früh, also so gleich ab dem Moment, wo es passiert, wo der Todesfall eintritt, manchmal auch schon davor, je nachdem, wie hoch die Belastung ist. Und die schaffen ja meistens morgens noch nicht mehr aufzustehen. Das zur Last, das Anziehen, das Kochen, das Einkaufen und so weiter. Auch das Atmen, also um den Bogen zu spannen. Ich glaube auch, dass viel an Energie eben verloren geht, weil die Atmung dann irgendwie gefühlt nur noch bis hierhin. Hier tut alles weh, das krampft sich unheimlich zusammen. Also diese Herzschmerzen, die kennen wir alle auch von Liebeskummer oder so. Und dieses Gefühl, ich kann nicht mehr atmen. Also das ist ganz extrem. Das heißt, Atemübungen machen wir häufig oder geben das zumindest mit. wir nutzen aber auch dieses Körpergefühl, dieses auch sich in den Arm nehmen, dieses sich selbst halten. Das ist ein großes Thema für Menschen, die sich sehr alleine fühlen. Also es ist wirklich ganz, ganz individuell. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sehr gut aufgehoben in diesen MBSR-Kursen sind, denen man wirklich auch empfehlen kann, über Atem, über Körperübungen, Wahrnehmung, sich wieder zu spüren, weil in Trauer auch häufig alles Emotionale verloren geht. Ne? Also die spüren manchmal gar nichts mehr. Also weder die guten noch die schlechten Gefühle und der Körper ist wie abgespalten. Und das immer wieder zusammenzubringen und ins Fließen zu bringen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Einfach da zu sitzen, auch sich wieder zu spüren. Dieses Erden, ich sage ganz oft, spürst du eigentlich noch deine Füße? Da kommt ganz oft die Füße. Also wieder zu sitzen, sich wahrzunehmen, zu atmen. Und dann versuche ich eben mit guten Bildern zu arbeiten. Ich sage immer, dass wir hier eine Katastrophe haben, brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist so. Aber in der Katastrophe die kleinen guten Momente zu suchen und zu sammeln, und die größer werden zu lassen. Und das kann ich natürlich auch gut über Atemübungen, über Berührungen, über all diese Dinge tatsächlich tun. Und dieses Atmen und in sich spüren und dabei auch Bilder entstehen zu lassen, kann man total schön über einen sicheren Ort machen, ne? dass die das Gefühl haben, es gibt jetzt in mir einen Platz, in den ich mich zurückziehen kann. Denn Trauernde haben ja ganz häufig das Problem, dass die sich gar nicht mehr in ihren Alltag richtig zurücktrauen oder an den Arbeitsplatz, weil sie ständig in Tränen ausbrechen. Und das liegt ganz häufig daran, wenn ich Trauer verdränge, dass keinen festen Platz bekommt und ich vor allen Dingen überhaupt keine Methoden oder Strategien habe, um mich selbst zu stabilisieren. Der Trauerbegleiter sollte ja nicht die optimalste Lösung rund um die Uhr sein. Ich bin nicht 7 Tage die Woche für denjenigen da und das ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, dass die lernen, alleine zurechtzukommen, dass man ihnen Strategien und Methoden, und dazu gehört eben auch Atmen, gutes Körpergefühl bekommen, all diese Dinge sich zu erden, dass man das wieder zurückgeben kann. Aber es hat natürlich auch Grenzen. Also ich mache gerade Ausbildung im Bereich Traumatherapie, Traumaberatung, weil das, was du ansprichst, ich da als Trauerbegleiterin immer wieder an meine Grenzen stoße. Also da gibt es ja so wahnsinnig tolle Methoden, ne? Von diesen Klopftechniken bis ich weiß nicht was. Also freue ich mich schon sehr drauf, was ich da alles lerne.
Also das, was du gerade sagst, ich finde das gerade so toll, Methoden, ne? Die sind ja einerseits großartig, aber dadurch, dass du so bist und wie du da rangehst mit so einer Offenheit, mit so einem offenen Herzen, mit so einem großen Urvertrauen auch und dass du da fast den anderen Menschen einen sicheren Platz gibst und ihnen erlaubst, den sicheren Platz bei sich selber zu finden, damit sie sich alleine helfen können. Denn du bist dir klar darüber, dass zu viel Hilfe hilflos macht. Und das ist wunderschön. Und jetzt habe ich die Frage tatsächlich, einerseits, ob es Werte gibt wie eben Vertrauen, offenes Herz und solche Dinge, die du einfach verkörperst. Und zweitens, gibt es eigentlich schon Fälle, die durch diese Trauer so durch sind, dass sie nun am Arbeitsplatz ein ganz anderer Mensch sind, neue Qualitäten haben, anders führen oder auch anders Mitarbeiter sind und neu und anders auf andere Menschen zugehen können? Hast du da irgendwelche Beispiele?
Ja, also definitiv würde sogar behaupten, dass das fast auf jeden zutrifft. Also Menschen, die tief fallen und wieder aufstehen, die machen eine unglaubliche Transformation durch. Also es weitet den Horizont unglaublich. Fragen auftauchen bei Trauernden, die gehen ja weit über das hinaus, warum ist der denn jetzt gestorben? Sondern deren Identität ändert sich häufig. Ne? Wenn mein Kind stirbt, dann bleibe ich natürlich auch Mutter, wenn mein Kind auf der anderen Seite ist. Aber ich bin hier im Alltag nicht mehr eine sichtbare Mutter. Das heißt, ich muss vielleicht eine andere Rolle finden, wenn mein Partner verstirbt. Und ich war immer die Frau von jemandem. Das betrifft ja auch viele, wenn sie getrennt sind. Ne? Auch da braucht es eine neue Identität, da haben wir auch Trauerprozesse. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass ich schon feststelle, dass sich vieles verändert. Das ging mir so und das erlebe ich an den meisten. Und was ganz spannend zu sehen ist am Arbeitsplatz, wenn es einen großen einschneidenden Verlust gegeben hat, dann sitzen die schon auch vor ihrem Schreibtisch und fragen sich, was mache ich hier eigentlich? Ist das sinnvoll, was wir hier machen? Braucht das irgendjemand? womit verplempere ich denn meine Lebenszeit? Also das, die Frage stellt sich vor allen Dingen ganz häufig, wenn jüngere Menschen versterben, ne? Wenn jemand mit 40 aus dem Leben geht, dann fragt sich der Zurückbleibende vielleicht schon, also wenn man mit 40 sterben kann, vielleicht habe ich jetzt auch nur noch 2 Jahre Zeit, was mache ich denn mit den 2 Jahren? Und das ist natürlich, glaube ich, für Arbeitgeber oder Vorgesetzte oder Kollegen auch eine große Herausforderung, denn da war mal jemand, der immer funktioniert hat, der in diesem Rädchen schön mitgelaufen ist und plötzlich stellt er komische Fragen oder macht plötzlich ständig pünktlich Feierabend, weil er nämlich seine Lebenszeit mit besseren Dingen noch verbringen möchte. Es gibt auch viele, die kündigen, die sagen, ich brauche jetzt noch mal was Neues, ich setze mein Leben noch mal neu auf, oder ich empfehle ja immer, nicht gleich zu kündigen, also wenn da jemand sitzt und sagt, ich habe darauf keine Lust mehr, das macht keinen Sinn, ich höre jetzt sofort auf, dann denke ich, bitte nicht noch eine neue Baustelle schaffen. Man kann sich auch anderweitig engagieren oder ein Buch schreiben oder eine Selbsthilfegruppe leiten oder was auch immer. Aber einen Sinn zu finden, dieses Thema wird deutlich größer. Und dann natürlich auch immer die Frage, was kommt denn da noch? Wo sind die denn hingegangen, als sie gestorben sind? Wo ist denn meine Frau jetzt? Wo ist denn mein Kind? Wo ist meine Mutter hingegangen, nachdem sie gestorben ist? Und das hat natürlich auch Einfluss auf mein Arbeitsleben und auf meine Haltung zu ganz vielen Themen. Es gibt auch welche, die regen sich über vieles gar nicht mehr auf. Also die haben eine deutlich entspanntere Haltung zu, dass das Druckerpapier leer ist und sich jemand furchtbar darüber aufregen kann. Ne? Die stehen dann so davor und denken, die regen sich jetzt über die leere Druckerpapierschublade auf. Mein Mann ist gestorben vor 3 Monaten. Wie kann man sich über Druckerpapier aufregen? Also so überspitzt gesagt. Ne? Also die Wertung verändert sich. Und ich glaube, was wir dringend verstehen müssen, ist, dass Menschen Haltung, ihre Trauer, alles, was sie ausmacht, nicht an der Firmentüre zurücklassen und dann reingehen in ihrer Uniform, auch ein Anzug ist eine Uniform, und da reingehen und dann lassen sie alles hinter sich zurück. Das passiert ja nicht. Es vermischt sich automatisch und Menschen, die trauern, denen es nicht gut geht, sind eben im Zweifel nicht genauso arbeitsfähig. Und für manche ist der Arbeitsplatz total wichtig, weil es häufig der einzige Ort ist, wo noch alles so ist, wie es vorher gewesen ist. Das stabilisiert, es gibt Struktur. Aber nichtsdestotrotz kann es eben sein, dass die so belastet sind, weil viele haben wahnsinnige Schlafprobleme. Die meisten, die ich kenne, haben unglaublich lange Schlafschwierigkeiten. Das heißt, sie sind müde, die haben Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen. Ich kenne welche, die bekommen Neurodermitis plötzlich, hatten die vorher nie. Also das, was du vorher sagtest, dass der Körper sich eben auch meldet, das erleben wir natürlich schon auch immer wieder. Und je mehr verdrängt wird, desto mehr ist es eben häufig auch irgendwann später sichtbar. Und dann wieder darauf zu kommen, was die Ursache ist, ist häufig schwierig. Also wenn ich 2 Jahre später zum Arzt gehe und sage, ich habe immer Migräne, dann kommt er vielleicht im Zweifel nicht darauf, dass es einen Todesfall gab vor 2 Jahren und die Trauer nicht verarbeitet ist. Sondern dann gibt es halt die Migräne-Kopfschmerztablette. Schade.
Wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich auch, dass immer ein Auslöser sein muss, also das Thema Tod, damit ich mich mit dem Tod beschäftige. Und ich habe so das Gefühl, dass das sehr typisch für die westliche Welt ist. Ne? Also das, ich kenne es ja auch, mein Hintergrund, in Indien geht da, oder auch Buddhismus, Hinduismus ist eher zyklisch. Und hier haben wir ja ein sehr lineares Denken in Deutschland. Und was glaubst du eigentlich, warum das in der westlichen Gesellschaft so, also das Thema Tod mit Angst behaftet ist?
Also ich glaube, wir haben den Umgang verlernt. Da ist natürlich ein sehr perfektes System irgendwie auch geschaffen worden in den letzten Jahrzehnten, behaupte ich mal, weil ich kenne es nämlich auch noch anders. Bei uns sind die Großeltern überwiegend zu Hause verstorben. Also meine Großmütter sind beide in ihren Betten gestorben. Teilweise zu Hause jahrelang gepflegt worden. Das hat natürlich auch funktioniert, weil man darf nicht vergessen, früher waren die Frauen ja häufig gar nicht so berufstätig, wie das heute ist. Wir haben ja eine ganz andere Familienstruktur. Familien müssen viel häufiger umziehen für ihre Jobs. Also Familien haben eher zusammengelebt. Ich komme auch noch aus einem Haus, Povi, du kennst das auch, und ich kenne es auch aus deiner Familie, ne, wo alle zusammen gewohnt haben. Bei mir hat die Oma oben gewohnt, dazwischen die Tante und wir unten. Und man lief so über die Etagen und wenn da was war, dann ist man da halt irgendwie, also alle waren zusammen und man hat das nicht hinterfragt, dass die Oma immer älter wurde und irgendwann auch nicht mehr rausging. Und als sie dann da zu Hause in ihrem Bett gestorben ist, dann war das halt so. Und ich glaube, das haben wir natürlich verlernt. Also wo ist es denn noch so, dass Kinder dabei sind, wenn die Oma stirbt? Die Oma stirbt in der Regel im Krankenhaus. Das heißt, auch durch medizinischen Fortschritt, ne, wir bringen ja die Leute auch viel schneller in die Klinik. Die meisten sterben ja in der Klinik und nicht zu Hause, wie sie es sich eigentlich wünschen. Die meisten kennen keine Hospize. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sage, habt ihr euch mal überlegt, ob ein Hospiz jetzt eine gute Alternative wäre am Ende des Lebens, weil ich das wirklich eigentlich für die, neben dem Zuhause-Sterben, für die allerschönste Form des Sterbens, also ich würde wahnsinnig gerne im Hospiz sterben. Und das wissen viele eben gar nicht. Also die Möglichkeiten sind nicht bekannt, sondern wir kennen die medizinischen Möglichkeiten. Wir kennen Pflegeheime. Also diese Systeme, die kennen wir. Wir geben unsere Verstorbenen an den Bestatter ab. Wir wissen überhaupt nicht, was hinter verschlossenen Türen beim Bestatter passiert. Ich finde das immer so spannend. Wenn wir Kinder kriegen, dann laufen wir doch los. Wir haben den optimalen Frauenarzt, wir suchen uns eine Hebamme, wir klappern alle Kliniken ab, damit wir die perfekte Badewanne im Kreissaal haben und ich weiß nicht was. Also das machen wir alles. Wir sind top vorbereitet. Der Wickeltisch steht, das Bettchen steht, die Klamotten sind da. Wir wissen schon, wo wir den nächsten PKIP-Kurs besuchen. Alles vorbereitet. Das machen wir für alle großen Dinge des Lebens. Heiraten, Taufe, Konfirmation, was auch immer. So. Was uns alle betreffen wird, definitiv zu 100%, ist, dass wir sterben. Und wenn ich Menschen danach frage, haben die keine Ahnung. Die wissen nicht, was ihr Partner will, die wissen nicht, was ihre Kinder wollen, die wissen nicht, was ihre Eltern wollen. Niemand ist vorbereitet. Die kennen keinen Bestatter, die kennen teilweise den Friedhof nicht um die Ecke. Die wissen nicht, ob sie kremiert werden wollen oder erdbestattet. Die wissen nicht, ob sie ihre eigene Bettdecke mitnehmen wollen oder nicht. Viele wissen noch nicht mal, dass es geht. All das ist abgegeben. Also das System Sterben ist hier in der westlichen Welt perfektioniert in einer Form, die, wie soll ich denn das sagen, die ganz stark durch Institutionen sichtbar ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt nach Indien gucke oder, keine Ahnung, in andere Kulturen, die andere Rituale haben, wo Familie noch mehr eingebunden ist, dann habe ich eben ganz oft nicht diese Bandbreite an Institutionen. Und das System Familie ist dort eben häufiger anders. Das trifft aber auch nicht mal in den Städten zu. Also ich höre jetzt immer öfter, dass es auch in solchen Kulturen im städtischen Bereich auch immer weniger wird und dass da ganz viel verloren geht.
Es erinnert mich, also es kommt mir gerade nur ein Bild hoch vom letzten Jahr, als ich in Indien war und an der Straße entlang gelaufen bin und eine Trauerprozession da war, wo der tote Mensch drauf lag. Ne? Und ich stand dann da erstmal total, ich habe das total vergessen, weil ich das schon lange nicht mehr gesehen hatte. Aber es ist ein normales Bild und ich war da total berührt und stand da und habe gedacht, wow, und jeder kann das sehen. Und im Indischen, wenn man tatsächlich so einen Trauerzug sieht und die Leiche und der Angehörige von den Familien und Verwandten zur Trauerstätte, zur Verbrennung getragen wird. Und wenn man das tatsächlich als Außenstehender sieht, wird das in Indien als Glück bezeichnet. Das bringt Glück. Da musste ich auch nochmal drüber nachdenken. Ich bin zu meiner Tante und habe das dann erzählt und habe gesagt, ich bin gerade etwas, ne, so, nicht, dass du denkst, dass da irgendwas ist. Und dann hat sie gesagt, Puri, das bringt dir Glück. Ich dachte, jetzt ist wieder alles gut. Ich habe gedacht, allein schon diese Einstellung, das fand ich sehr, sehr schön, nochmal zu hören, dass man da einfach, ja, und ich habe gedacht, mein Gott, wie hast du das nur vergessen?
Genau.
Ich würde hier gerne auch nochmal kurz einhaken. Es ist nämlich meines Erachtens nach vielleicht sogar anders, denn ich persönlich bin auch Mutter, ich bin auch verheiratet gewesen und auch geschieden und ich habe weder in die Hochzeit noch in die Geburt des Kindes und in die Schwangerschaft oder ich habe tatsächlich überhaupt keine Energie in irgendetwas gesteckt. Das Kind ist irgendwie geboren, die Schwangerschaft ist irgendwie passiert. Ich habe zwar diese Untersuchungen gemacht, die dann da Pflicht sind, aber ich habe mich ehrlich gesagt um nicht viel gekümmert, weil für mich war klar, dass das der Prozess des Lebens ist und dass das so passiert. Wenn man natürlich sehr viel Wichtigkeit in dieses Thema Leben entstehen steckt und dann fast negliert, dass Leben auch vergeht, dann ist natürlich die Waage ziemlich ungleich. Trotzdem glaube ich nicht, dass es ist, dass wir mit dem Tod nicht umgehen können, weil wir den einfach in die Seite schieben, sondern vielleicht geben wir viel zu viel Wert in alles andere. Viel zu viel Wert in, ich will was behalten, etwas gehört mir, etwas macht mich aus, etwas gibt mir Sinn. Anstatt einfach diesen Fluss des Lebens zu erlauben, wie er ist. Und dann ist es auch egal, wo wir beerdigt werden, wie wir beerdigt werden, was mit unserem Körper passiert, wenn er nicht, wenn er dann zum Bestatter kommt. Also tatsächlich glaube ich, dass wir, wenn wir diese Wichtigkeit von all dem einfach mal zurückstellen und diesem Leben eine andere Schönheit geben, uns unsere Energie für die großartigen Dinge des Lebens verwenden, so wie du sagst, auch die Überbliebenen, die dann plötzlich sagen, nein, das erfüllt mich nicht mehr. Ich mache jetzt was mich erfüllt. Dass man ja plötzlich loslassen kann und im Loslassen ganz viel Schönheit findet. Ja.
Das ist ein total spannender Gedanke, ja. Ganz schön. Also mir ist so wichtig, dass wir das Thema so in die Mitte rücken und uns damit beschäftigen, damit Trauernde ihren Platz finden. Denn das Problem ist, die Beschäftigung mit Tod, mit Sterben, mit Trauer würde eben im besten Fall dazu führen, dass wir akzeptieren können, dass Trauernde eben auch lange Zeit trauern. Eine Mutter, die ein Kind stirbt, trauert für den Rest ihres Lebens. Und das muss nicht bedeuten, dass sie nicht ins Leben zurückfindet, sondern das kann bedeuten, dass die Trauer einfach ein Teil ihres Lebens wird. Das ist ein Puzzleteil, das mit dazukommt. Das muss aber nicht bedeuten, dass das komplette Leben deshalb nicht mehr gut werden kann. Also ganz oft kommt die Frage, werde ich wieder glücklich? Dann sage ich ja, aber anders. Das Schön. Geht ja nicht weg. Das Gefühl geht nicht weg. Und Trauer dürfen wir annehmen als ein gutes Gefühl. Die meisten Menschen verbinden mit Trauer, das ist schwarz und dunkel und schrecklich und es muss weit weg. Und ich habe neulich in der Trauergruppe, hat das eine beschrieben und dann habe ich gesagt, stell dir doch mal vor, das ist wie Wasser. Also gegen Wasser kommen wir eigentlich nicht an. Also wenn es eine Überschwemmung gibt, das kommt durch jede Pore durch. Und so ist es mit Trauer auch. Und wenn ich jetzt auf dem Wasser bin, dann habe ich die Wahl, mich dagegen zu stemmen. Die Chance, dass ich es aufhalten kann, ist gleich null. Es kostet mich wahnsinnig viel Kraft. Und das Ziel von Traubegleitung ist, surfen zu lernen. So, also im Grunde stellen wir das Surfbrett zur Verfügung und geben Surfunterricht. Das Ziel muss sein, auf diesen Wellen nicht dagegen anzukämpfen, sondern auf ihnen zu surfen. Und irgendwann werden die draufstehen und können gut drauf surfen. Und vielleicht wird man öfter nass und fällt auch nochmal ins Wasser. Aber man weiß, wie man wieder hochkommt und findet das irgendwann schön. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich zurückschaue und nicht mehr nur habe, die Person ist weg, sondern ich sagen kann, wie schön, dass ich Zeit hatte, wie schön, dass ich den oder diejenigen kennenlernen durfte, wie schön, dass ich gute Momente hatte. Also dieses Schätze sammeln, Trauerschätze sammeln, das ist so das Ziel, das ich da habe. Und wenn wir uns diese Gedanken erlauben und das in die Gesellschaft reinbringen und uns eben doch mit dem Tod mehr beschäftigen, dann finden Trauernde für all das Raum. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir da lauter Menschen rumlaufen, die immer sagen, es wird schon wieder. Oder wenn ein Kind früh gestorben ist, du bist doch noch jung, dann kriegst halt ein neues. Oder du hast doch zwei. Da ist ja nicht so schlimm, wenn eins gestorben ist. Weil ich so denke, okay. Und das haben wir ja so oft.
Und, ja, und das stimmt. Und jetzt stell dir vor, also ich komme ja aus der Gesundheitsbranche, im Gesundheitswesen ist es dann ja irgendwann mal so gewesen, dass wir gesagt haben, es muss Prävention her, ne? Also Prävention, damit wir schon vorbeugen können. Und so eine Prävention für Trauerbegleitung ist vielleicht sogar, dass Trauer gar nicht erst so entsteht, dass sie traurig macht, sondern dass sie so entsteht, dass sie gleich den neuen Keim erblühen lässt. Ja, also tatsächlich schon Non-Attachment, also wirklich von Anfang an, wenn unser Kind geboren wird zum Beispiel, wissen, dass dieses Kind ein eigenes Leben führt und dass es uns nicht gehört. Wenn wir einen Partner heiraten, dass wir diesen Partner heiraten, aber von Anfang an wissen, der begleitet uns nur eine Weile. Und dieses Prinzip, jeden Tag Danke zu sagen für denjenigen, der da ist, und zu wissen, dass wenn er gegangen ist, Danke zu sagen, dass er da war, ohne überhaupt erst zu sagen, ich bin aber wütend, dass der jetzt weg ist oder ich bin aber traurig, dass der jetzt weg ist, sondern danke, dass du bis heute da warst, und jetzt gehe ich weiter. Und dass man vielleicht tatsächlich eben genau da nochmal viel mehr Wert darauf legt, die noch alles haben und alle Menschen um sich herum haben, schon in eine Art Workshop, präventive Begleitung mitnehmen, damit dann dieser Tod gar kein Wort mehr ist, über das wir sprechen müssen.
Also ich glaube nicht, dass es die Trauer aufwegmachen würde oder weniger machen würde. Das glaube ich nicht, weil Trauer ist nämlich genau das, was wir brauchen. Also wie sagt Chris Paul so schön, Trauer ist die Lösung, nicht das Problem. Trauer sollte nicht dunkel, schwarz und unangenehm sein, sondern Trauer ist ein wunderbarer Freund, der dafür sorgt, uns dabei zu helfen, dass wir mit dem Verlust umgehen können. Das ist so ein bisschen was wie ein Pflaster und darunter darf es dann heilen. Ich glaube, dass es beide Seiten hat. Ja, ich glaube, dass man irgendwann auch dahin kommt an diesen Dankbarkeitspunkt, aber ich glaube, dass das ein längerer Prozess ist. Also wenn mein Kind stirbt, dann habe ich nicht im ersten Blick schön, dass es 8 Jahre gelebt hat und jetzt ist es halt leider weg, sondern dann reißt das riesige Lücken. Das sind psychische und körperliche Schmerzen, Verlustschmerzen, die es gilt auszuhalten. Wenn Kinder auch sehr krank waren, dann ist da ja auch ein langer Kampf und Belastung an Pflege, an Krankenhausaufenthalten vielleicht, an Kampf um das Leben dieses Kindes. Und da dauert es wirklich lange, bis wir an diesem Dankbarkeitspunkt ankommen. Also Trauerprozesse können wirklich wahnsinnig lange dauern. Und das verstehen wir heute gar nicht mehr. Weißt du, früher hat man doch schwarz getragen. Ich weiß das noch von meinen Großeltern. Wenn jemand verstorben ist, trug man mindestens das erste Trauerjahr schwarz. So wusste jeder von außen, die Person ist in Trauer, damit gehen wir jetzt achtsamer um. Das findet ja aber heute nicht mehr statt. Ich weiß noch, wie mein Großvater immer sagte, kannst du mal die schwarzen Klamotten ausziehen, die ja total in waren. Ne? Vor mir gab es die Phasen, wo wir irgendwie alle schwarze Sachen anhatten. Und er war total entsetzt, wie ich ständig in Schwarz rumlaufen konnte, weil das tragen doch nur Leute, wo jemand gestorben ist. Und bei uns war doch niemand gestorben. Und ich konnte ihn überhaupt nicht verstehen. Und heute als Trauerbegleiterin verstehe ich, was er meint, weil trauernde Menschen nach außen hin nicht sichtbar sind. Sie haben gelernt zu funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, fühlen sie sich schlecht. Ja, schwierig. Also ich glaube, es hat so ganz viele Facetten. Und dahin zu kommen, zu sagen, ich bin dankbar um die Zeit, die ich damit hatte, das ist ganz am Ende des Trauerprozesses häufig. Also manchmal ist es schon früh, aber in der Regel würde ich sagen, das findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Und da lege ich auch viel Wert drauf, dass wir das erarbeiten. Aber damit brauche ich die ersten 2, 3 Sitzungen nicht zu kommen.
Dann frage ich dich mal andersherum, was braucht es denn, damit Menschen genau dahin kommen, was Julia versucht gerade zu beschreiben, in Organisationen, Unternehmen? Das ist, also ich meine, Trauerbegleitung ist das eine, aber dass man tatsächlich vielleicht vorher anfängt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch im Unternehmenskontext.
Also ich glaube, einfach überhaupt das Thema sichtbar zu machen. Also ich erinnere mich schon noch an die überraschenden Reaktionen, wie wir haben Trauerbegleitung. Also damit rechnet man ja nicht. Ich glaube, das gibt es in den meisten Unternehmen auch nicht. Ne? Die haben so Sozialstellen, Sozialberatungen, gibt ganz viele verschiedene Begriffe, was manche Unternehmen anbieten, so gerade die großen Konzerne, die kleinen lösen das in der Regel anders. Aber es ist schon so, dass einfach die Tatsache, dass es gibt, bringt Menschen dazu, sich vielleicht damit zu beschäftigen und sich eher Hilfe zu holen. Es ist aber tatsächlich so, dass Menschen sich eigentlich erst wirklich damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Oder weil ich ihnen das Thema so auf eine hoffentlich leichte Art und Weise rüberschiebe. Ne? Also die erleben mich ja nicht deprimiert und traurig und es gibt so Vorurteile. Als ich Trauerbegleiterin geworden bin, haben ganz viele in meinem Umfeld gesagt, oh Gott, das jetzt nicht auch noch. Dann geht es dir bestimmt ganz schlecht. Und das fand ich eine ganz spannende Reaktion. Und das höre ich immer mal wieder. Belastet dich das nicht furchtbar? Nein, es belastet mich nicht, weil ich leide ja nicht mit. Ich fühle mit. Und ich sehe die Sinnhaftigkeit darin, aber ich leide nicht mit. So, und das kann ich im Unternehmen eben auch transportieren. Und das macht es Menschen viel leichter, mich darauf anzusprechen. Was machst du denn da eigentlich? Das heißt, ich stelle das vor, ich stelle das in Teammeetings vor. Wir haben sowas, das nennt sich Counseling Family. Da findet alle paar Monate, treffen sich so ganze Teams, jetzt halt online. Und da hat die Personalabteilung zum Beispiel einfach eine Folie zwischengeschoben mit der Information, dass es das gibt. Und an unserem Standort habe ich das dann halt persönlich erzählt. Und dann kamen total viele Fragen. Und so multipliziert sich das. Oder dann haben Menschen mitbekommen, dass ich das Buch geschrieben habe. Und das ist ja für den Unternehmenskontext. Und dann kann ich einfach davon erzählen, ohne dass ich da stehe mit einem ganz traurigen, deprimierten Gesicht, sondern ich habe die Chance, Leichtigkeit in das Thema zu bringen. Und ich glaube, das tun ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, die mit dem Thema unterwegs sind. Wir haben gerade eine Riesenchance, und das machen ja auch alternative Bestatter, Leichtigkeit in ein Thema reinzubringen, mit dem alle nur Schwere verbinden. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich das überall unterbringen. Im Privaten, in Unternehmen. Ich meine, im Unternehmen sitzen ja nichts anderes eigentlich als Privatpersonen. Und einfach nur ganz viele
Organisationen bestehen aus Menschen. Unternehmen.
Und wenn ich es schaffe, da überall Stellschrauben zu drehen, dann geht das.
Und es braucht vielleicht auch Führungskräfte, die natürlich das unterstützen und auch offen sind dafür und sagen, dass das darf hinein. Also das Thema Führung müsste das ja auch für sich integrieren, damit das Thema im Unternehmen eine Chance hat.
Also der Idealfall ist natürlich, wenn es aus der Geschäftsleitung kommt oder aus der Leadership-Etage, ne? Das ist der Idealfall. So, die Regel ist es aber nicht. Die Regel ist, sind in der Regel Frauen, eine Mitarbeiterin, die feststellt, bei uns gibt es sowas gar nicht, ich fände es aber irgendwie gut. Und die unterwandern das System. Das ist meine Erfahrung. Das sind die, die ganz häufig bei mir landen oder die auch Feedback zum Buch geben und die dann eben tatsächlich das Unternehmenssystem von unten hoch verändern. Oder jemand aus der Personalabteilung. Es ist dann nicht immer die Führungskraft. Es ist eine Personalabteilungsperson, die vielleicht selbst einen Verlust hatte, die versteht, was jetzt gebraucht wird und die dann Ideen bringt. So war das ja bei uns auch. Bei uns kam das ja nicht von der Geschäftsleitung. Und wir haben das immer größer gemacht. Und es wurde gut angenommen. Und manchmal geht es auch andersrum.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar auch in Bezug auf das, was du jetzt gesagt hast. Du hast ja in deinem Buch Trauerbegleitung am Arbeitsplatz, Sprachlosigkeit überwinden, Fürsorgepflicht wahrnehmen, Trauerkultur entwickeln. Hast du ja den Umgang mit dem Tod, mit anderen Kulturen beschrieben. Kannst du sagen, also so ein, zwei Punkte, wo du noch in Erinnerung hast, dass du sagen kannst, das könnten wir eigentlich von denen lernen?
Ja, also ich war ganz beeindruckt, gerade von einer muslimischen Mitarbeiterin, die mir sehr deutlich erklärt hat, wie anders Kondolenz funktioniert, wie persönlich es ist. Da schickt man nicht einfach die Karte hin, die man irgendwie aus dem Drogeriemarkt hat, mit einem kitschigen Spruch drauf, sondern sie sagt, das muss persönlich kondoliert werden, sonst ist das eine Beleidigung an den Verstorbenen. Also ich lerne da jedes Mal ganz viel. Wir sind ja ein internationales Unternehmen und ich lerne da ganz viel auch darüber, wie häufig dort die ganze Familie nach ganz festen Ritualen unterstützt. Also das, was ich noch von früher kenne mit, ja, Sorge nicht nur für die Seele, sondern auch für den Leib. Das heißt, er wird noch gekocht, sodass Trauernde eigentlich gar nichts tun müssen. Die haben nicht die Not wie hier, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie noch an Essen kommen, weil sie es nicht bis zum Supermarkt schaffen und Kochen viel zu viel Kraft kostet, sondern da sorgt die Familie dafür, dass immer Essen da ist, dass die Besucher, die kommen, immer was zu essen mitbringen zum Beispiel, dass man zu jemandem nach Hause geht. Also es gibt so ganz viele Rituale in anderen Kulturen, wo ich doch häufiger dachte, das konnten wir hier auch mal. Warum kriegen wir dann das nicht mehr hin? Also einfach die Suppe vor die Tür stellen oder mal einen Kuchen backen und, weiß ich nicht, kann man ja eine SMS schicken oder eine kleine Nachricht schicken. Ich weiß nicht, ob du gerade mich sehen möchtest, aber ich habe dir was vor die Tür gestellt. Also dieses Gefühl von, ich sorge für jemanden, das dürfen wir vermehrt lernen, vor allen Dingen jetzt in Corona-Zeiten, wo wir den anderen vielleicht nicht in den Arm nehmen können oder nicht treffen können, weil wir nicht hinfahren dürfen oder was auch immer. Braucht das Alternativen und füreinander zu sorgen, könnten wir eben auch auf andere Art und Weise tun. Ja. Und ich bin sehr begeistert, was dein Kulturkreis eben auch angeht, von dem ich dann nochmal auch gelernt habe, weil die eben mit dieser Offenheit und mit dieser Haltung, dass eben weitergeht und damit offen umgegangen wird und nicht als ein Tabu, über das man nicht sprechen kann, sondern sehr offen damit umgeht, dass das einfach wahnsinnig heilsam ist. Ja.
Julia, hast du noch eine Frage?
Viele, aber die Zeit, glaube ich, sollten wir nicht überstrapazieren.
Ja, alles klar. Dann danke ich dir ganz herzlich, liebe Petra, für deine Zeit. Ich merke, wir könnten uns noch viel, viel länger über alles unterhalten. Vielen Dank und auch danke für die Arbeit, die du machst und dass du für andere da bist, dass du durch dich andere stärken lässt und stärken kannst. Und bis bald wieder und bleib gesund. Dankeschön.
Danke euch.
Danke auch. Das ist ein ganz wichtiges Thema für die Gesellschaft. Danke.
Tschüss.
Ciao.